In meiner letzten Predigt habe ich versucht, so ein bisschen auf das Thema Heil einzugehen. Habe Jesaja erstmal beiseite gestellt. Ich werde auch heute wieder das beiseite stellen. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass wenn es um Heil geht, hat das immer etwas mit Schuld zu tun. Das ist seit dem Sündenfall so. Und man kann das Heil nur bekommen, wenn man die Schuld eingesteht. Wir Menschen, wir sündigen immer wieder. Auch wir als Christen, wir sind von der Sünde nicht befreit in dem Sinne. Unser Leib häuft sich immer wieder Schuld an. Und wir müssen mit dieser Schuld immer wieder vor Jesus kommen. Nur er kann diese Schuld wegtun. Und so sehen wir, dass man bekommt das Heil, ja, aber man muss die Schuld abgeben. Dieses Thema, das war zu allen Zeiten hochaktuell. Immer schon, auch heute. Denn es entscheidet meine Zukunft, wo ich einst meine Ewigkeit verbringen werde. Wird es im Himmel sein oder wird es in der Hölle sein? Es entscheidet über den Ort. Wir Menschen, wir sind alle Ewigkeitswesen. Keiner von uns ist in dem Sinne sterblich. Ja, wir werden einst auf dieser Erde sterben. Aber damit ist ja nicht Ende. Und gerade in der heutigen dunklen Zeit kann man sagen, oder? Da ist es wieder von ganz besonderer Wichtigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, mit dieser Frage. Und in Psalm 90 steht, da sagt der Psalmist, lass uns begreifen, wie viel Zeit uns noch bleibt, damit Weisheit unser Wesen bestimmt. Warum bittet er darum? Warum ist das so wichtig? Ich denke, eigene Schwäche oder auch die Sterblichkeit, die eigene Sterblichkeit, die mindert unsere Arroganz. Wir Menschen, es liegt uns irgendwo diese Arroganz an den Tag zu legen, oder? Und der Psalmist, der bittet Gott darum, dass Gott ihm seine Sterblichkeit zeigen soll. Er soll ihm seine Unzulänglichkeiten vor Augen führen. Und ja, er soll ihn einfach davor bewahren. Wir sehen das ja immer wieder auch. Ich denke, das kann auch jeder von sich selbst persönlich sagen. Wenn es uns wirklich gut geht, wenn wir alles im Griff haben, da benehmen wir uns anders, oder? Als wenn wir in Problemen sind. Das liegt uns Menschen einfach so. Das ist da. Der eine vielleicht etwas mehr, der andere etwas weniger, aber es steckt in uns drin, in unserem Leib drin. Aber es ist doch eine völlig verdrehte Selbsteinschätzung, oder? Jeder von uns hat das schon erlebt, dass es Zeiten gibt, es braucht ja nur eine kleine Krankheit oder irgendwas zu sein. Und plötzlich fühlen wir uns ganz anders. Von dem Ganzen, was wir vorher noch von uns dachten, da bleibt so wenig über. Plötzlich liegen wir im Bett und sind froh, wenn uns einer einen Tee bringt. Das zeigt nicht gerade von Stärke, oder? Aber so sind wir. Wir sind auf einerseits oft arrogant, und meinen, wir können was. Auf der anderen Seite zeigt Gott uns immer wieder, dass wir das gar nicht sind, dass wir nichts sind. Und das ist der Punkt, wo der Psalmist wirklich bittet, Gott, zeig mir, dass ich sterblich bin. Zeig es mir, damit es mich bewahrt, damit ich das Leben, das ich auf dieser Erde lebe, dass es wirklich von Weisheit bestimmt wird. Wenn man heutzutage die Medien so anschaltet, und nicht nur heute, das ist schon eine Weile, geht das so. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es mir nur so vor, dass mit fortschreitendem Alter, dass man den Medien mehr zuhört. Als Jugendliche, als Kind ist es einem mehr egal, denke ich mal. Aber mit fortschreitendem Alter interessiert man sich für Sachen oder man sieht vieles mit ganz anderen Augen. Irgendwie kommt es mir so vor, dass noch nie so viel gelogen und betrogen wurde wie heute. Da braucht man die Medien nur kurz einschalten und es wird immer einem eine Wahrheit an den Tag gelegt. Aber ist das eine Wahrheit? Ich glaube, in den meisten Fällen ist das gar nicht eine volle Wahrheit. Weil eine volle Wahrheit ist ja nur dann, wenn man wirklich alle Aspekte sieht. Alle. Dann kann man sich eine Meinung bilden. Aber wird uns das gezeigt? Wird uns alles gezeigt? Oder ist das immer so, dass man in eine bestimmte Richtung gedrückt wird, dass man eine bestimmte Meinung aufgezwungen wird? Ich sag mal, für die, die Deutsch und Russisch kennen, die hören sich viele Meinungen an. Und ich weiß, wenn ich den russischen Sender einschalte, die belügen mich auch. Die zeigen die Wahrheit so, wie es denen passt. Wenn ich die ukrainische Seite anhöre, die reden ja auch hin und wieder in Russisch. Die meinen auch, die sagen die Wahrheit. Aber auch die stellen das immer in das Licht, was für sie am besten erscheint. Es ist für die Deutschen auch nicht anders. Und so versucht jeder, kämpft um Menschen. Jeder kämpft um Leute, die das unterstützen. Wir haben das in der Corona-Zeit gesehen, wie einseitig berichtet wurde. Wir sehen das heute in der Zeit des Krieges in der Ukraine. Und wenn wir das mit der Corona uns schon fast angepasst hatten, so ist es doch in der heutigen Zeit, es fehlen einem die Worte, oder? Wenn man sich das anschaut, es fehlen einem einfach die Worte. Und vor etwa 14 Tagen habe ich auf dem Handy, bekommt man ja immer so einen Tagesvers, und da stand Philipper 4, Vers 7. Dort steht: Und Gottes Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen. Denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Ein Vers, den man schon oft gehört hat, oder? Gelesen hat. Und doch fand ich es diesmal irgendwie anders. Wie auch Nikolaus sagte, man liest die Bibel plötzlich mit anderen Augen. Es spricht einen mehr an. Ich fand diesen Kontrast, der dort gezeigt wird, überwältigend. Auf der einen Seite Gottes Frieden und auf der anderen Seite gerade die heutige Zeit, der überschattet wird von all diesen Nöten. Und dann heißt es, dass dieser Gottes Frieden wie Meereswogen alles überschwemmt. Es ist nicht mehr da. Es ist weit höher. Unsere Sorgen, die können nicht so groß werden, dass dieser Gottes Friede nicht mehr die Kraft hätte, es zu überdecken. Und in der heutigen Zeit, es sind ja nicht nur mehr Kriegsgerichte, die an uns herangetragen werden. Es ist ja ein echter Krieg. Es ist ein echter Krieg, wo Menschen sterben. Tagtäglich. Viele Menschen sterben. Und ich denke, in solchen Zeiten, da bekommt dieser Begriff Frieden eine ganz andere Bedeutung. Wie oft nutzt man das nur so als Floskel? Aber heute sehnt man sich danach. Es hat einen ganz anderen Wert bekommen. Und wir sehen, Gott schenkt Frieden. Einen Frieden, der alles andere übersteigt. Alles menschliche Denken heißt es hier. Alles, was wir imstande sind zu denken, es übersteigt das bei weitem. Denn er ist nicht abhängig von äußeren Umständen. Den Frieden, den wir Menschen mit uns haben, der ist immer abhängig von dem, wie ich mich fühle, wie es mir geht, wie meine Finanzen sind, ob ich gesund bin. Der wird immer beeinflusst. Aber dieser göttliche Frieden, der ist gelöst von allen äußeren Umständen. Der übersteigt alles, was wir sind und haben. Ihr kennt ja alle die Endzeitrede des Herrn Jesus, die uns in Matthäus ab Kapitel 24 oder auch in Lukas 21 beschrieben wird. Es sind schreckliche Ereignisse, die Jesus dort uns zeigt, die in der Endzeit auf die Menschheit kommen. Es sind Ereignisse, die wir nicht wegbeten können, auch wenn wir es gerne machen würden. Aber wir können es nicht. Das haben wir auch letzten Freitag gesehen, in Offenbarung 1, Vers 19 oder auch in Kapitel 4, Vers 1. Da sagt Jesus zu Johannes, dass es Ereignisse sind, die geschehen müssen. Müssen. Nicht dürfen, nicht können, nicht eventuell, die geschehen müssen. Und wir können das nicht wegbeten. Wir können aber für etwas ganz anderes beten. Wir können dafür beten, dass viele Menschen in diese Ereignisse gar nicht reinkommen. Das können wir. Das sollen wir sogar. Und man stellt sich doch irgendwo die Frage, wo kommt dieser unbändige Hass her, oder? Den sieht man ja heute wieder. Den hat man auch vorher schon gesehen. Geimpfte, Ungeimpfte. Ne? Das hat man sehr deutlich gemerkt. Diese, ne? diese Unruhe, diesen Hass in den Menschen. Wo kommt das her? Man hat doch vorher friedlich miteinander gelebt. Nachbarn, Familienangehörige. Es war doch alles gut. Und plötzlich kommt etwas und es bringt etwas zum Vorschein, was man meinte, gar nicht zu haben. Ich denke, es gibt nur eine Quelle, wo dieser Hass herkommen kann. Es gibt nur eine einzige Quelle. Und je mehr die Menschen sich gegen Gott stellen, umso weiter öffnen sie die Tür für diesen Hass. Und das wird in die Zeit hinein münden, wo der Satan höchstpersönlich auf die Erde kommt, um die Menschen schlussendlich in einer offenen Rebellion gegen Jesus zu führen. Das ist ja so eine Sache, man muss sich ja nicht für den Satan entscheiden. Das muss man gar nicht. Bei Jesus ist das anders. Bei Jesus muss man sich für ihn entscheiden. Aber der Mensch muss sich nicht für den Satan entscheiden. Es reicht, wenn er sich gegen Jesus entscheidet. Es gibt nur zwei Seiten. Und jeder, der sich gegen Jesus entscheidet, der hat sich automatisch für den Satan entschieden. Es gibt keine andere Option. Und wenn wir diese Endzeitreden lesen, da ist mir ein Vers aufgefallen, der steht in Lukas 21, Vers 28. Dort steht, wenn das alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. So wie ich das sehe, ist dieser Vers nicht an uns als Gemeinde gerichtet. Aber wir können es trotzdem auf die heutige Situation anwenden. Denn so wie ich das verstehe und so wie ich das sehe, wird die Gemeinde als solches nicht durch diese Zeit gehen, sondern sie wird davor bewahrt werden. So sehe ich das, so verstehe ich das. Auch wenn es einer anders sieht. Und doch sehen wir heute, was sich am Horizont zusammenbraut, oder? Wir können unsere Augen nicht davor verschließen. Wir können es nicht leugnen. Wir sehen es, wir erkennen es. Und in 1. Thessalonicher, in Kapitel 5, da schreibt Paulus, nachdem er im vorherigen Kapitel 4 die Entrückung erklärt hat, schreibt in Kapitel 5 Folgendes. Über die Frage nach Zeit und Stunde brauche ich euch aber nichts zu schreiben, liebe Geschwister. Ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute sagen, jetzt haben wir Frieden und Sicherheit, wird plötzlich ein Verderben über sie hereinkommen, wie die Wehen über eine Schwangere. Da gibt es kein Entkommen. Es heißt hier, wenn die Leute sagen werden, frei Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben über sie kommen. Wenn wir so in die letzten Jahrzehnte reinschauen, ist es nicht ein Satz, den man oft gehört hat? Ist es nicht etwas, was man sich aufs Banner geschrieben hat, nach dem Zweiten Weltkrieg? Es soll nie wieder dorthin kommen. Wir wollen nie wieder einen Krieg haben. Man hat sich das wirklich aufs Banner geschrieben. Friede und Sicherheit. Des Weiteren wird dieser Zeitabschnitt mit einer Schwangerschaft verglichen. Wie es bei einer Schwangerschaft Zeit braucht, bis das Kind zur Welt kommt, so wird es auch hier sein. Es braucht Zeit, bis sich das alles entwickelt. Und es geschieht im Verborgenen. Genauso wie eine Schwangerschaft, ein Kind, es wächst heran im Verborgenen. Man sieht es erstmal gar nicht. Hier wird es als etwas Negatives gebraucht, dieses Beispiel. Genauso wächst auch in der Welt etwas heran. Man hat das erstmal gar nicht so erkannt. Es ist ja erstaunlich, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es noch die Gottesfurcht, oder? Es war so etwas Schreckliches, dass die Menschen Gott gesucht haben. Sie waren offen dafür. Aber je weiter wir uns davon entfernen, umso weniger sehen wir von dieser Gottesfurcht. Man kann ja fast sagen, man hat die Lebensrichtung nur so um 1% verschoben. Nur ganz minimal. Vielleicht das Wort Gottes nicht mehr so wörtlich zu nehmen. Und wir sehen sind über 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wir sehen, wo wir angekommen sind. In Baltimore ist es zum Beispiel erlaubt, seine Haustiere zu heiraten. Ich habe auch viele Haustiere, aber mir wird es nicht in den Sinn kommen, die zu heiraten. Es ist erlaubt. Es ist erlaubt, seine Haustiere zu heiraten. Das ist... Da fehlen einem die Worte, oder? Andere heiraten. Gegenstände. Praktisch. Also, wenn ich einen Felsen heirate, der wird mir nie widersprechen. Ich kann machen, was ich will. Ich kann ihm Fragen stellen, er ist immer mit mir einer Meinung. Es gibt sogar eine Schwedin, die hat die Berliner Mauer geheiratet. Sie bezeichnet sich jetzt offiziell als Witwe, weil sie ja abgerissen wurde. Es ist zum Lachen, ja, es ist zum Lachen, aber lassen wir uns das mal durch den Kopf gehen. Wie weit ist die Menschheit gekommen? Wie krank, genau? Wie geht das? Aber es ist normal. Und ich denke, das kann man noch weiter ausführen. Wir brauchen ja nur fragen, wie viele Geschlechter es heutzutage gibt. Nicht mehr zwei. Es gibt, ich kann mich füllen als das, was ich will. Ne? Und das ist alles in Ordnung. Man muss sich nicht für Jesus entscheiden. Aber wenn man es nicht tut, entscheidet man sich automatisch für die andere Seite. Und das sehen wir in der heutigen Zeit. Die Menschen halten sich für unwahrscheinlich weise und sind doch zu Narren geworden. Das sehen wir in der heutigen Zeit. Und so werden diese Wehen ganz plötzlich über sie kommen. Sie werden es nicht erwarten. Wie ist es bei einer natürlichen Geburt oder bei einer natürlichen Schwangerschaft? Wie schon gesagt, am Anfang merkt man ja noch nicht unbedingt eine Veränderung, oder? Ich selbst bin noch nie schwanger geworden. Ich kann nur vom Hören sagen, was nacherzählen. Keine Erfahrung. Aber am Anfang der Schwangerschaft sieht man es noch einfach nicht. Ja, wenn man meinen Bauch anschaut, könnte man es meinen. Aber nein, ich bin es trotzdem nicht. Jede schwangere Frau, die weiß doch im Grunde, dass die Wehen kommen werden, oder? Das weiß man. Aber kommt es am Ende nicht doch unerwartet? Doch, oder? Ja? Es ist trotzdem unerwartet am Ende. Genauso ist es hier auch. Man könnte ja sagen, man kann es ja ausrechnen ungefähr. Man hat ja die Zeichen und alles. Und doch wird es unerwartet über sie kommen. Und sie werden ihm nicht entfliehen können, steht hier. Genauso wie man einer Schwangerschaft nicht entfliehen kann. Man kann den Wehen nicht entfliehen, sie kommen am Ende. Genauso wird die Welt nicht entfliehen können. Sie haben sich für etwas entschieden. Es wächst etwas heran. Und das wird sie ereilen. Dann heißt es weiter in Thessalonicher, doch ihr, liebe Geschwister, lebt ja nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Wir sehen hier eine klare Unterschied zwischen sie und ihr. Es sind zwei Kategorien, die hier angeschrieben werden. Und beide haben eine Entscheidung getroffen. Denn ihr seid Menschen des Lichts und Kinder des Tages. Nein, wir gehören nicht zur Finsternis und Nacht. Deshalb wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn wer schläft, der schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, tut es in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen darum nüchtern sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Zorngericht verfallen, sondern dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus das Heil in Besitz nehmen. Er ist ja für uns gestorben, damit wir für immer mit ihm leben, ganz gleich, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt oder nicht. Ein Wir oder ein Ihr und ein Sie. Ich kann nicht sagen oder kann nicht behaupten, was im Moment um uns herum geschieht. Aber ich denke, wir alle sehen und spüren, dass sich da was anbahnt, was einen beunruhigt, oder? Es ist beunruhigend, es ist etwas Gewaltiges. Und es ist mir früher nie so aufgefallen, wie schwer es ist, den Kopf zu heben, wenn Schwierigkeiten auf einen zu rasen, sage ich mal. Und heute ist es ja wirklich, es ist ja fast, als würde ein Bus auf einen zurasen mit voller Geschwindigkeit. Und man steht da und kann den Bus nicht aus den Augen lassen. Und dann, man wird aufgerufen, hebt eure Häupter. Schaut nach oben. Nicht auf die Schwierigkeiten, die auf euch zurasen. Die Blickrichtung zu wechseln. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Wir müssen diese Entscheidung treffen. Von diesen Problemen wegzuschauen und zu dem zu schauen, der helfen kann. Und hier stand ja auch in Thessalonicher Vers 9, der erste Abschnitt. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Zorngericht verfallen. Er hat uns nicht dazu bestimmt. An einer anderen Stelle schreibt der Psalmist, Kapitel 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher meine Hilfe kommen wird. Meine Hilfe kommt von Jehova, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Dein Hüter, er schlummert nicht. Unsere Rettung, die kommt von oben. Von oben. Und so wie ich das sehe und verstehe, wir werden von dieser Erde, wo die Ereignisse sich überschlagen werden, immer mehr weggerissen werden, hin zu ihm entgegen. Wie der Apostel Paulus in Korinther zum Beispiel, 1. Korinther Kapitel 15 beschreibt. Es heißt dort, blitzartig, in einem Augenblick, beim Ton der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt, unvergänglich, und wir werden verwandelt. Wir sehen immer wieder, nicht eventuell, nicht vielleicht, sondern es heißt werden und noch einmal werden. Es ist bestimmt, 100% sicher. Auch in 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein Kommando wird gerufen und die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Dann werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in Wolken fortgerissen werden, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und dann werden wir für immer bei ihm sein. Damit sollt ihr euch gegenseitig trösten. Nicht so eben mal, sondern es heißt hier fortgerissen. Fortgerissen. Wie schon gesagt, die Stellen in Matthäus oder auch in Lukas, die beschreiben sein zweites Kommen, nicht die Entrückung. Anders als bei der Entrückung gehen seinem zweiten Wiederkommen Zeichen voraus. Bei der Entrückung, da sind keine Zeichen. Es wird einfach plötzlich da sein. Deswegen waren auch die ersten Christen schon, die haben in einer Naherwartung gelebt. Die ersten Christen schon, vor fast 2000 Jahren. Bei der zweiten Kommen, bei seinem sichtbaren Kommen, da werden Zeichen geschehen, die vorher stattfinden müssen. Und wenn wir die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte kann man sogar schon sagen, uns anschauen, so leben wir in der Endzeit. Das sind Zeichen, die kommen müssen vor seinem zweiten Kommen. Es fing schon Ende 1800 an mit der Rückkehr der ersten Juden nach Palästina. Damit ging es schon los. Und es dauerte nicht lange. Die ersten Juden kamen in ihr Land und schon fegte der Erste Weltkrieg über die Erde. Hat es die Juden aufgehalten? Nein. Sie zogen weiter in ihr Land. Ein paar Jahre später, der Zweite Weltkrieg. Danach hat man sich aufs Banner geschrieben, Frieden und Sicherheit. Es sind alles Sachen, die uns in der Bibel niedergeschrieben sind, die wir lesen, die wir zigmal gelesen haben. Und wir sehen, es geschieht. Es geschieht. Die Menschheit wähnt sich in dieser falschen Sicherheit. Und plötzlich wird es sie überkommen. Und es geht unaufhaltsam weiter dem Ende zu. Es geht dem Ende zu. Und das Ganze, das zeigt uns doch, wie nahe die Entrückung vor der Tür steht. Das ist nicht mehr, dass wir sagen können, wir haben noch 100 Jahre Zeit. Ich weiß, wir Menschen, wir gewöhnen uns sehr schnell an Umstände, oder? Wie ging es uns, als wir es gehört haben, dass in der Ukraine der Krieg losgegangen ist? Wir waren erschrocken, oder? Wir waren schockiert. Wie geht es uns heute nach einem Monat? Es hat nachgelassen, oder? Es hat nachgelassen. Es ist immer noch schockierend, ja. Aber es ist nicht mehr so, wie es vor einem Monat war, als wir die Nachricht empfangen haben. Wir Menschen, wir passen uns an. Wir haben noch zu essen, wir gehen noch zur Arbeit, wir haben noch unser Dach über dem Kopf und wir beruhigen uns wieder. Aber das sind alles Zeichen der Endzeit, die uns wachrütteln sollen. Und es ist wichtig, in dieser Naherwartung zu leben, weil die Entrückung, die kann jeden Moment geschehen. Es geht nicht darum, Panik zu verbreiten. Darum geht es hier gar nicht. Es ist nur ein Hinweis. Bin ich bereit? Bin ich bereit, wenn der Herr kommt? Lebe ich in dieser Naherwartung? Ich denke, jeder, der von uns ein Auto besitzt, der hat das versichert, oder? Hat man das versichert, weil man Panik hat vor einem Unfall, oder warum macht man das? Man hat es gemacht, gut, es ist gesetzlich, aber auch um einfach beruhigt zu sein. Falls es passiert, bin ich auf der sicheren Seite, soweit es möglich ist. Jeder Mensch besitzt eine Seele. Jeder Mensch besitzt eine Seele. Und weil er sie besitzt, ist es wichtig, diese Sicherheit zu haben. Wir wissen, wir werden alle sterben. Aber wo kommen wir danach hin? Und deswegen ist es wichtig, zur Lebzeit diese Frage sich zu stellen und zu beantworten. Wenn ich mein Leben Jesus übergeben habe, dann habe ich eine Sicherheit. Ich bin in ihm geborgen. Nicht in mich, nicht ich, aber er. Er ist da, er ist für mich gestorben. Und das ist eine Frage, da muss jeder Mensch sich eine Antwort geben. Wer es nicht tut, der hat schon eine Antwort gegeben. Wie schon gesagt, wer sich nicht für Jesus entscheidet, hat sich für den Satan entschieden. Mag sein, dass es Menschen gibt, die ihr Leben lang mit einem unversicherten Auto fahren. Mag sein. Vielleicht kommen sie auch durch damit. Gibt es garantiert Fälle. Aber eins ist sicher, an Christus kommt niemand vorbei. Das ist auch sicher. Wenn es mit dem Auto klappen mag, mit der Seele klappt es nicht. An Christus geht kein Weg vorbei. Jeder wird vor ihm stehen eines Tages. Und deswegen ist es wichtig, hier zur Lebzeit eine Entscheidung zu treffen. Was um uns herum geschieht, ist natürlich schlimm, oder? Die Gerüchte, die Ängste, die Knappheit, wenn man das so bezeichnen darf, sind ja nur einzelne Produkte, die vielleicht fehlen. Wirklich knapp ist es ja noch nicht. Wir haben genug Ausweichmöglichkeiten. Keiner ist von uns heute hungrig hier hingekommen. Aber wie ist es mit den Menschen, die direkt am Ort des Geschehens leben? Ich glaube, da ist es wirklich schlimm, oder? Kein Vergleich zu dem, wie es uns hier heute geht. Und es ist ja auf der einen Seite die Zivilbevölkerung, aber auf der anderen Seite sind es auch die jungen Soldaten. Auf beiden Seiten. Es sind alle Seelen. Ukrainisch, Russisch, die Söldner, die dahin kommen. Das sind alles Menschen, die alle eine Seele haben. Und einer tötet den anderen. Wie schon gesagt, wenn wir unsere deutschen Medien hören, ist alles sehr einfach. Wir sind die Guten, wir Westen und Putin ist der Böse, oder? Ist alles klar. Da gibt es einen deutschen Kabarettisten, Volker Pispers, der sagt das auch. Wir sind die Guten. Wir sind immer die Guten. Egal, was wir machen, wir sind trotzdem die Guten. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Wir sind immer die Guten. Aber ist das so? Sind wir immer die Guten? Der Westen hat sich mal für Gott entschieden. Ja, es gab hier eine Zeit der Erweckung. Aber wo sind wir heute hingekommen? Ganz weit weg von dem. Und so finde ich auch für die heutige Situation trägt auch der Westen die Verantwortung. Das ist nicht nur Putin. Auch wir tragen die Verantwortung. Unsere Regierungen. Weil es wird ja immer so schön gesagt, die Menschenrechte sind wichtig. Aber wann haben die Menschenrechte einen interessiert? Wann? In welchem Krieg waren die Menschenrechte wirklich von Interesse? Geht es nicht immer um Ressourcen? Geht es nicht immer um Macht? Um noch mehr zu haben? Ist der Westen nicht gerade dafür bekannt? Immer mehr zu haben wollen? Und auch in der heutigen Zeit. Wir wissen nicht, was da wirklich vor sich geht. Wie gesagt, die einen lügen wie die anderen. Und die sind alle perfekt im Lügen. Aber man kann sich so ein bisschen anschauen. Die Seite, kriegt man so ein bisschen vielleicht was raus. Ist es die Wahrheit? Das wissen wir nicht. Wir bilden uns eine Meinung. Aber wir wissen nicht, ob sie richtig ist. Wir wissen, dass in der Ukraine Verbrecher als Nationalhelden dargestellt werden. Das wissen wir. Das sagen alle Seiten. Auch die Deutschen, auch die Russischen. Bandera ist für viele ein Begriff. Ne? Es war ein Mörder, der als Held dargestellt wird. Es ist eine verkehrte Realität. Aber wie gesagt, man kann sich eine Meinung bilden, aber ob die richtig ist. Auch wenn sie richtig ist, es minimiert nicht das Leid, das jetzt entsteht. Und wie gesagt, das Einzige, was wir machen können, das ist, im Gebet einzutreten, damit Seelen nicht am Leben bleiben unbedingt, sondern dass Seelen für die Ewigkeit gerettet werden, für die Ewigkeit gewonnen. Wie viele Familien stehen heutzutage hoffnungslos am Grab oder am Rande eines Loches, wo die Lieben drin liegen? Wie viele? Und das sind alles junge Seelen, die abgerissen worden sind. Das kann man sich nicht vorstellen. Der Tod ist grausam, aber die Ewigkeit ist für die meisten noch weit grausamer als das. Und es gibt nur einen, der sich wirklich darüber freut. Und ihm wird geopfert. Ihm wird geopfert. Mit diesem Krieg. Tausende sterben. Deswegen warnt der Hebräerschreiber in Kapitel 3. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Heute, wenn ihr seine Botschaft, seine Stimme, sein Rufen hört, antwortet ihm. Ich habe es am Anfang schon gesagt, die Frage des Heils ist lebensentscheidend. Lebensentscheidend. In Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Hören wir dieses Klopfen? Hört die Welt dieses Klopfen heute? Jesus sagt, er klopft. Aber vielleicht sind wir so mit anderen Sachen beschäftigt, dass wir gar kein Gehör mehr für das Klopfen haben, dass wir abgelenkt sind. Aber es lohnt sich, hinzuhören. Es ist nur eine kleine Bewegung, die wir machen müssen. Nur eine kleine Bewegung, die Tür öffnen. Aber es hat eine unwahrscheinlich große Veränderung, eine unwahrscheinlich große Wirkung. Nicht nur hier auf Erden, sondern für die Ewigkeit. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Nur ein Gebet weit entfernt. Er ist nicht hinter den Bergen. Nur ein Gebet weit. Und Gottes Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen. Denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Wenn wir zu ihm Ja gesagt haben, dann sind wir mit ihm verbunden. Dann stehen wir unter diesem Schutz, unter diesem Frieden. Und das ist ein Frieden, der von oben kommt. Nicht von uns gegenüber, nicht durch Menschen, er kommt von oben. Unabhängig von äußeren Umständen. Es ist eine Kraft, wie die Welt sie weder hat, noch kennt, noch verstehen kann. Nur wer mit Jesus verbunden ist, kennt sie und weiß von dieser Kraft. Und dieser Frieden, der beinhaltet auch die Gewissheit, dass dieser irdische Zeitabschnitt nur eine Zeitspanne ist. Wir haben die Gewissheit, wir wissen, wir werden eines Tages bei ihm sein. Hier auf Erden, es sind vielleicht 100 Jahre, wenn es hochkommt, vielleicht 27 Jahre, so wie diese Woche ein Bekannter beerdigt wurde. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, es ist nur eine Zeitspanne. Und gegenüber der Ewigkeit ist das nichts. Es ist nicht mal ein Tropfen im Ozean. Das ist nichts. In Hebräer Kapitel 11, da werden uns Glaubenshelden beschrieben. Und sie alle hatten diese Kraft. Sie alle hatten diese Hoffnung. Und sie haben Umstände bezwungen, kann man wirklich so sagen, in denen sie standen. In den Versen 33 und 34 steht: Aufgrund des Glaubens haben sie Königreiche niedergezwungen, für Gerechtigkeit gesorgt und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten glühendes Feuer und entkamen dem tödlichen Schwert. Aus Schwäche gewannen sie Kraft. Im Kampf wurden sie stark und schlugen feindliche Heere in die Flucht. All diese Helden sind gestorben. Heute leben wir. Und wir können auch zu Helden werden. Wir können auch zu solchen Helden werden, wenn wir unsere Kraft nicht in unserem menschlichen Körper suchen, sondern in Christus. Dann werden auch wir zu Helden. Dann bezwingen auch wir die Umstände, in denen wir heute leben. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Wir wissen nicht, was nächsten Monat sein wird. Aber wir wissen, wo die Zeit hingeht. Und wenn wir uns auf unseren Christus verlassen, der für uns gestorben ist, dann haben wir die Kraft, diese Umstände zu bezwingen und als Helden, als Glaubenshelden hervorzugehen. Lass uns aufstehen und noch beten zum Schluss. Herr Jesus, du siehst und kennst die Umstände viel besser, als wir sie einschätzen können. Und du warnst uns in deinem Wort. Du sagst es uns, dass wir zur Lebzeit eine Entscheidung treffen müssen. Nicht dürfen, nicht eventuell, sondern wir sollen eine Entscheidung treffen. Und es ist nur zu unserem Besten, wenn wir uns für dich entscheiden. Wenn wir uns gegen dich entscheiden, so akzeptierst du das. Aber wir müssen mit den Konsequenzen leben. Herr, es ist nicht das, was du dir vorstellst. Es ist nicht das, was du dir wünschst. Denn du hast alles gegeben deinerseits. Du bist als Mensch geboren. Du bist ans Kreuz gegangen. Du bist auferstanden. Du hast eine Tür geöffnet, die bis heute noch offen ist. Aber wir müssen diese Entscheidung treffen, für dich und zu dir Ja sagen. Schenk du uns als Kinder Gottes diese Kraft, diese Weisheit, die richtigen Worte, immer zur richtigen Zeit ein Licht zu sein. Damit noch viele Menschen es einfach sehen können, dass ein Leben mit dir möglich ist. Und auf der anderen Seite möchte ich dich bitten, dass du noch ganz viele Herzen vorbereitest, dass du den Grund der Herzen vorbereitest, dass sie für diesen guten Samen empfänglich sind, dass du dich auch in ihnen verherrlichen kannst. Und ganz besonders da, wo jetzt dieser Krieg tobt, wo so viele Menschen ihr Leben verlieren und so viele in die Hölle gehen, Herr, da möchte ich dich ganz besonders bitten, für die Geschwister, die dort missionieren, die dort tagtäglich ihr Leben aufs Spiel setzen, dass du sie bewahrst, Herr, dass du denen den Mut und die Kraft schenkst, dein Wort, diesen guten Samen weiter auszustreuen. Sei du mit ihnen. Amen.